278, 278 ausgeschrieben, 2, 8, 7, 10 mal rückwärts. Astra Colada, 10 mal vorwärts. Astra Colada, heute mit Mikro. Astra Colada und Hauke im Bunker, im Herzen, in Hamburg, vor heißkalt mit Fragen und wir sagen: Heute gibt's kein Vorwort, also rein ins Interview.
Wie wir auch immer anfangen, wir fangen halt irgendwie an am 4. September, circa um 18 Uhr bin ich im Übel und Gefährlich im Signal und ich bin nicht alleine auf eine Zigarette, nein, es ist Nikra da. Nikra ist eine Künstlerin, die aber mit Vornamen Annabelle heißt.
So ist es. Richtig uncool für eine Rockband-Frontfrau, oder?
Was, Annabelle? Nein, ich kenne nur gute Annabelles.
Das ist toll, das freut mich.
Die meisten Annabelles, die ich kenne, sind auch KünstlerInnen, Fotografin, Malerin. Also ich kenne nur gute Annabelles.
Vielleicht hat das was mit der Schönheit im Namen zu tun, dass man
wegen Belle
Interesse an Ästhetik hat oder so. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Wild guess, ich weiß auch nicht.
Hast du einen Doppelnamen?
Ja, Annabelle Susanna. Also ich, ja.
Annabelle Susanne, mhm. von genau. Tante Susanne?
Nee, von meiner Uroma. Mhm, weil die hat quasi so halb an meinem Geburtstag auch Geburtstag und dann.
Kommst du aus einer Künstlerfamilie?
Gar nicht. Überhaupt gar nicht tatsächlich. Also mein Papa hat so ein bisschen Klavier gespielt. Halt hobbymäßig und ganz selten mal. Und wir hatten ein Klavier im Wohnzimmer, aber in meiner ganzen Familie sind sehr wenige Menschen, die eine Connection zur Musik haben, also vor mir. Mittlerweile gibt es so ein paar mehr. Meine Cousinen sind auch sehr musikalisch, aber meine Oma hat im Chor gesungen und das hat mich immer sehr inspiriert. Und
hast du auch im Chor gesungen?
Ich habe auch im Chor gesungen in der Schule.
In der vierten Klasse?
Ja, genau, ungefähr so. Ja, aber nein, keine Künstlerfamilie.
Das hat man so. Irgendeiner bricht immer aus.
Vielleicht, ja. Ne?
Ich bin auch die Person, die aus meiner Familie ausgebrochen ist und keiner weiß, woran es gelegen hat. Mir hat meine Großmutter irgendwann gesagt, du kommst ganz nach deinem Ur-Ur-Onkel aus der väterlichen Ecke und der ist damals zu den, oh Gott, wie heißt denn das nochmal? Wenn du damals, Fremdenlegion,
oh.
Er ist in die Fremdenlegion gegangen.
Okay.
Dachte ich so, das hat hier überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Nein, du hast dein eigenes Ding da halt gemacht. Mhm. Ja, bei der Fremdenlegion, wo du halt dein eigenes Ding machst. Du machst heute auch dein eigenes Ding. Du bist heute Support für heiß-kalt. Und ich finde das, ich habe gewettet, ob du da bist. Wir wussten es halt nämlich nicht, ob du dich supportest. Aber mir ist vor 2 oder 3 Wochen ein Reel in die Timeline gespielt, wo du mit heiß-kalt zusammen einen Song performt hast. Auf dem Taubata? Nee. Wo wart ihr?
Nee, auf dem Southside.
Ihr wart auf dem Southside?
Ja, am Warm-Up-Day. Ja, das war sehr aufregend. Und genau, wir haben ein Feature gemacht, ein gemeinsames, zu einem Song, der ja schon ganz alt ist von Heiß Kalt, nämlich zu Nicht Anders Gewollt. Der war auf dem vom Stehen und Fallen-Album.
Mhm.
Und die haben das jetzt gerade neu gepresst. Also es gibt jetzt endlich wieder Vinyls von dieser Platte. Und dann haben wir ein Feature gemacht, um das nochmal so ein bisschen schön einzukleiden neu. Das war ganz aufregend überhaupt, dass ich das machen durfte und dann auch natürlich auch, dass wir das am Southside gespielt haben und da auch angekündigt haben. Das war schon krass, krasser Moment.
Ich freue mich auch voll. Ich freue mich, das zu sehen, weil ich deine Karriere hört sich so dumm an. Wenn man, ich hab deine komplette Karriere verfolgt. Ich habe das alles gesehen, das hört sich so stalkermäßig an. Aber ich glaube, es muss irgendwann Corona gewesen sein, dass mir einer deiner ersten Songs auf die Playlist gespielt worden ist.
Ah ja.
Und jetzt musst du mir sagen, welcher das ist. Ba, 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 da, 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 ja,
Scherben ist
Scherben,
das.
Scherben, ja, genau. Mhm. Scherben ist mir auf die Playlist gespielt worden und dann habe ich gedacht, wer ist denn da so jung und rotzig?
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, das ist ja cool. Aber ich glaube, das war die EP. Kann das sein?
Genau, wir haben 2 EPs bisher gemacht. Das ist die erste VÖ von der 2. EP gewesen. Ja, genau.
Wie lange ist das her?
Boah, wann haben wir Scherben released? Ich glaube, im September vor 2 Jahren, ja. Oder? Ist das so? Ich glaube, ja. Irgendwie sowas muss es sein. Ich habe das Zeitgefühl völlig verloren. Seit ich in dieser Musikwelt bin, ist jeder Tag einfach nur ein neuer Tag. Und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr wir quasi sind.
Das ist gerade viel?
Oh, voll. Mhm. Richtig viel.
Wie schaffst du denn noch, Jura zu studieren?
Naja, das mache ich ja nicht. Das mache ich ja nicht, nee. Gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das schaffen kann. Ich glaube, so Paula Hartmann hat das gemacht oder so, dass sie so neben ihrem Musikding auch noch so ein krasses Studium gemacht hat. Aber ich habe das, ich mache das nicht, ne? Ich habe Musik studiert tatsächlich und daraus ist das irgendwie entstanden und dann jetzt bin ich hier.
Musik
und
in Mannheim.
Jetzt gucken wir mal.
Musik studiert in Mannheim, typisch ja, klassische Mannheimer Popschule. Wie heißt die da?
Popakademie.
Popakademie.
Ja. Mhm. Voll. Ja, richtig uncool eigentlich auch, wenn man Rockstar werden will.
In Mannheim Pop. Warum?
Keine Ahnung.
Haben die so einen Ruf? Glauben die, dass sie so einen Ruf haben?
Ich glaube, bei der Popakademie, also ohne das Thema jetzt so weit zu eröffnen, weil das wirklich nicht so spannend ist, dass der Struggle eher, dass es so eine andere private Universitätsreihe gab, die sehr schlechten Ruf hatten, weil man da viel bezahlt hat und nichts gelernt hat eigentlich. Und die Popakademie ist aber eine staatliche Uni und hat richtig, also voll die hohen Ansprüche auch und muss man voll das lange Aufnahmeverfahren auch durchlaufen. Und ich glaube, der hängt aber das irgendwie so ein bisschen hinterher.
Warum hast du denn so eine unpopuläre Art von Musik ausgewählt? Und das, wenn ich das jetzt mal so ganz, ganz dreist halt so sagen kann von der anderen Seite. Weil ich finde es halt nämlich geil. Und ich wollte nämlich auch darauf zurück, dass, als ich das gehört habe, ich das gut gefunden habe und das auch so sehr zu Heiß-Kalt passt, weil es so wenig Bands mit so einer Attitude im Rock-Punk-Hardcore-Bereich ist, den ich glaube, wenn sie singen.
Oh, das ist voll schön, wow. Ja,
und davon gibt es gerade sehr, sehr wenig. Und dazu gehört Heiß-Kalt, dazu gehört Fjord.
Aha.
Da gehören noch ein paar andere halt dazu, also im Astra-Stuben-Bereich. Und da gehörst aber auch du mit dazu.
Toll.
Und ich finde das total geil, dass es endlich, also es gibt bestimmt total viele diverse Bands, aber dass gerade so, dass das bei dir so aufploppt und das von dem, dass ich das gehört habe auf dem Balkon und ihn gerade fertig gemacht habe, weil, keine Ahnung, ich nicht raus konnte wegen Corona. Wie jetzt hier gerade stehen und du vor Heiß-Kalt bei der größten Support-Show spielst, die du bis jetzt gemacht hast, oder?
Ja.
Aufgeregt?
Aha. Ich glaube schon übelst aufgeregt, voll. Also das ist völlig Wahnsinn überhaupt auch. Ich bin natürlich auch schon lange, bevor ich mit Heiß-Kalt persönlich in Kontakt gekommen bin, auch schon Fan von der Band gewesen.
Sind die auf dich zugekommen oder bist du auf die zugekommen?
Ja, da waren sie auch noch nicht reunited. Und das trug sich so zu, dass ich eines Tages auf der Toilette saß und dann flatterte eine Instagram-Nachricht der Band Heiß-Kalt in meine DMs. Und ich war natürlich so völlig in Schock und habe die dann gelesen. Dann hat mir Matthias geschrieben, er hat die EP gehört, die ist kurz davor rausgekommen, die auf der auch Scherben ist. Und dass er das irgendwie ganz schön cool findet und dass ihn das irgendwie berührt und ob wir nicht mal zusammen Musik machen wollen. Und so ist das dann entstanden. Dann bin ich nach Leipzig gefahren und haben uns getroffen. Und dann haben wir zwei Songs geschrieben in 2 Tagen, die sehr toll waren. Es war sehr magic. Ich habe zu Matthias ein ganz besonderes Verhältnis seitdem entwickelt. Wir sind irgendwie, also ich würde es fast geschwisterlich nennen oder so. Er ist ein, also ich habe noch keine Person getroffen, mit der ich musikalisch so mich so tief verbunden fühle wie mit ihm und von der ich so viel gelernt habe bisher, glaube ich. Genau, wir haben diese 2 Songs dann gemacht, dann haben wir eine Single noch produziert zusammen, so als kleinen Testlauf, Die Jugend ist tot, der kam letztes Jahr im Winter raus und jetzt gerade haben wir ein Album gemacht, gemeinsam und er hat es produziert und wir haben es zum Teil zusammen geschrieben und arbeiten da auch gerade immer noch dran, aber es heißt Über beide Ohren. Nächstes Jahr rauskommen und dann haben sie mich noch gefragt, ob ich mit auf Tour kommen will, was natürlich ganz großartig ist und ein Full-Circle-Moment für mich irgendwie dann auch war. Und das ist total krass und ich bin jedes Mal, muss auch mal gucken, ich würde natürlich jeden Tag am liebsten auch in der ersten Reihe stehen, weil mich das so berührt, was die machen. Auf ganz viel, also ich finde es musikalisch unglaublich beeindruckend, ich finde es emotional total heftig. Und es ist, ich bin bis heute nicht dahinter gestiegen, wie man so, also wie man denken muss, um so Musik machen zu können. Und das ist total, also ja, ich habe ganz große Sternchenaugen, immer wenn die was machen.
Ich glaube, da haben sich einfach 3 gefunden, die so funktionieren. Und das muss ja auch irgendetwas Magisches sein, das auch nach so einer, ich will nicht sagen Durststrecke, weil ich fand das Album 2 Möhren heißt es, glaube ich, ne?
Idylle heißt es.
Idylle, genau, wo 2 Möhren drauf ist und genau, Idylle ja. Und mein Podcast-Partner Daniel findet das ganz schrecklich.
Oh, ja.
Ich fand das richtig, richtig gut und habe natürlich auch mitbekommen, dass die es dann selber gepresst, also selber rausgebracht haben, im Vertrieb die ganze Arbeit selber gemacht haben und dann diesen Split und dann Corona und von dieser Zeit dann wieder aufzustehen und trotzdem hier im Übel und Gefährlich zu spielen und jetzt nicht, okay, alles klar, wir sind jetzt hier vor 50 Leuten, keine Ahnung, irgendwo im Molotow oder so. Ich finde das schon faszinierend. Und es macht ja auch diese Band halt aus, dass auch Menschen halt auch drauf warten können.
Ja, und das ist auch so eine, ich glaube, dass wenn man schon mal so ergriffen war von Musik, dann wird diese Magie immer um diese Musik schweben.
Wann warst du das letzte Mal wütend auf dich?
Auf mich selber?
Ja.
Boah, jetzt gerade ganz viel tatsächlich. Ja, ich habe gerade eine Hard Time mit meiner Partnerin ein bisschen. Das ist nicht so einfach gerade alles. Und genau, so ein bisschen, also auch ohne da jetzt so krass deep zu diven, aber gerade so ein paar ganz schön heftige Erkenntnisse über mich gehabt. Und was ich anders machen möchte, damit ich ein bisschen besser zu mir selber sein kann und dann auch zu den Leuten in meinem Umfeld.
Oh, ja. Das ist sehr ehrlich. Soll ich das drin lassen? Das war eine sehr ehrliche Antwort.
Ja, du kannst das schon drin lassen.
Das finde ich sehr gut. Woher kommt deine generelle Wut, die man auf den meisten deiner Songs ja auch spürt?
Ja, boah, das ist eine gute Frage, ne? Ich weiß auch nicht, dass manchmal hat man, glaube ich, so eine Emotion, der man sich gut connecten kann und bei der einem beim Musikmachen irgendwie viele Dinge zu einfallen. Und ich bin bisher auch immer wirklich sehr wütend gewesen auf den Platten. Also das hat immer die Trägeremotion. Und ich glaube, es ist einfach so, ach, so eine Teenager-Wut vielleicht auch noch und so eine Bissigkeit irgendwie und so ein krasses, ich glaube, das ist was ich sehr aus dem Punk mitgenommen habe, mit dem ich sehr aufgewachsen bin. Und jetzt habe ich aber schon viele Prozesse auch durchlaufen und es ist ganz schön viel passiert. Und das Album, was wir jetzt gemacht haben, ist ein bisschen anders. Das ist hat ein bisschen mehr, also es hat eine Haltung auf jeden Fall immer noch. Es hat auch eine klare Position, aber es hat ein bisschen mehr offene Arme und ein bisschen mehr vielleicht dann auch Kitsch auf eine Art, aber Kitsch, der einem auch ein bisschen Hoffnung spenden soll. Ja.
Hat dein voriges Ich gedacht, dass Wut gleich Haltung ist?
Ja, ich glaube schon, dass das ganz viel damit zu tun hat. Oder zumindest, dass Wut das Ergebnis einer Haltung ist oder das Ergebnis einer Haltung eigentlich auch sein muss, die man einnimmt zu etwas, was man schlecht oder doof oder unfair findet. Und dass wenn man merkt, krass, das ist voll unfair, wie das hier funktioniert und das belastet mich ja voll und das belastet uns ja alle total, dann werde ich irgendwie wütend und traurig darüber. Und genau, jetzt irgendwas hat sich geschiftet gerade. Ich kann das noch nicht so richtig, ich kann noch nicht so richtig drauf zeigen, was es ist oder es benennen, aber irgendwas passiert auf jeden Fall.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin jetzt 24.
24.
Ja.
Man sagt ja immer, alle 7 Jahre verändert sich der Mensch. In seiner Seele und in seinen Haltungen und dass es so einen Switch gibt.
Ja.
Und manchmal bin ich richtig traurig, dass ich meine Wut nirgendwo wieder finde und bin richtig neidisch auf Leute, die halt viel, viel jünger sind als ich, die noch so wütend sein können. Und ich denke halt einfach nur so, fuck off, wo ist denn jetzt Mann?
Aber bist du dann so resigniert oder so, oder ist das dann so ein Frust, der da ist und der dann die Wut so ein bisschen, dass man halt so dann eher so ist, ja, es wird sich eh nicht ändern, so diese Haltung oder?
Nee, ich bin dann irgendwie, schau dann von oben drüber und sag meinem eifersüchtigen, neidischen Ich so, ey, das haben wir doch schon alles mal gehabt.
Ja.
Und du kannst jetzt mit anderen Sachen glänzen, die du vorher versucht hast, mit Wut irgendwie zu kaschieren.
Ja, das ist sicher auch viel Unsicherheit und so, ne?
Keine Ahnung. Ich bin irgendwie so ein 1,94 großer Typ und es war schon schwierig, irgendwie für mich als 20- oder 21-jährige Person mit unkontrollierter Wut anderen Menschen gegenüberzustehen, die überhaupt gar nicht damit irgendwie umgehen konnten, weil das ja echt viel ist. Und auf der anderen Seite war halt so ein Typ, der halt super wütend war, aber der sich vorkam, wie immer noch der 12-Jährige, der da so steht und sagt so, hey, aber das war doch gar nicht so gemeint. Ich bin doch eigentlich noch klein und ich bin noch so ein kleiner Junge. Ohne dabei halt so von der objektiven Seite zu sehen, so, ey, nee, du bist riesengroß.
Ja.
Also einfach im Prinzip wahrscheinlich diese reflektieren, wo sind eigentlich meine Grenzen und wo stoße ich mit meinem Umkreis halt auch in andere Grenzen halt hinein. Super schwieriger Prozess.
Ja, für mich ist es, glaube ich, auch der Spagat der Versöhnlichkeit vielleicht ein bisschen, dass ich irgendwie...
Oh, einen Moment. Ah. Wackelkontakt.
Ah ja, okay, gut, na gut. Oh
Gott, der Spagat der Persönlichkeit.
Nee, der Versöhnlichkeit.
Der Versöhnlichkeit.
Ja, dass ich manchmal wäre ich gerne ein bisschen versöhnlicher und ein bisschen gnädiger. Und gleichzeitig möchte ich aber natürlich auch nicht, weil das passiert dann ganz schnell, wenn man das zu arg macht, dass man dann so eben so ein bisschen seine Haltung verliert und seine Grenze und seine und auch mal wütend auf was zu sagen, nee, das finde ich aber richtig scheiße, wenn man versucht, erstmal allem irgendwie eine Chance zu geben und zu ergründen, was die Menschen eigentlich gerade bewegt, die sich so verhalten, wie sie sich verhalten und denen irgendwie versöhnlich entgegenzutreten, das heißt die offenen Arme so ein bisschen. Das heißt irgendwie, ich versuche gerade herauszufinden, wie kann ich meine offenen Arme und dieses Gefühl, was ich der Welt gegenüber eigentlich haben will, nämlich, dass ich erstmal allem auf eine Art und Weise so ein bisschen neutral begegnen will, um erstmal so zu verstehen, was gerade passiert und dann Haltung dazu einzunehmen. Hm. Und wie ich das vereinen kann mit meiner eigentlich auch sehr starken Tendenz dazu, ganz schnell eine richtig feste Meinung zu haben und dann zu sagen, nee, und geht mir weg und bleibt mir davon und so.
Wen kannst du besser verzeihen, dir oder anderen?
Doch, natürlich anderen, klar, oder? Ist man doch immer ein bisschen...
Ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt heute bei der Gitarre spielen würde und heute erster Gig der Tour, mit auch einer der größten, richtig drauf gefreut, wir spielen einen Song und ich spiele, ich habe drei Bier zu viel getrunken und ich spiele einen anderen Song, während die Leute aber schon den Song spielen. Wäre das, würde ich dann halt einen bösen Blick von dir erhaschen? Oder kannst du drüber lachen?
Nein, also... Ich glaube, ich würde eher hinterfragen, was dazu geführt hat, dass du das falsch gespielt hast. Also haben wir zu wenig geprobt, haben wir zu schlecht vorbereitet, habe ich irgendwie was falsch kommuniziert auf der Bühne oder so.
Nee, ich habe drei Bier zu viel getrunken.
Genau, oder hast du drei Bier zu viel getrunken und sollten wir mal in der Gruppe darüber reden, ob wir vor dem Konzert vielleicht keinen Alkohol trinken wollen oder so.
Ist das bei euch so?
Aber, ja, wir trinken.
Seid ihr streng zueinander?
Nein, wir sind sehr weich miteinander und wir kennen uns, glaube ich, mittlerweile so gut, dass wir wissen, wie wir die andere Person anspornen können. Und ich bin immer sehr kritisch mit mir und mit allem, was mir so begegnet und mit allem, was ich so mache und so. Und beurteile das ganz hart. Und meine Band weiß zum Beispiel, dass ich viel mehr anzuspornen bin, wenn sie mir sagen, ey, das war heute richtig, das hast richtig geil gespielt. Und dann bin ich nämlich so, ach echt? Ja, wirklich? Okay, dann muss ich nochmal gucken, was habe ich denn da gemacht? Und dann werde ich irgendwie besser dadurch. Und das ist irgendwie so ein bisschen so ein Spagat, weil es muss immer diese Möglichkeit geben zu sagen, ey, das war irgendwie, was war denn da los? Das war voll komisch, was du da gemacht hast. Warum hast du denn da so gesungen oder das so gespielt? Aber ich finde, das Schlimmste, was auf der Bühne passieren kann, ist, dass man Angst hat, Fehler zu machen. Und das finde ich auch also sehr unrockig. Und das will ich auf gar keinen Fall. Das ist eine ganz große Angst von mir, dass das bei mir in der Band irgendwann mal passiert, dass irgendjemand da steht und sich denkt, oh, hoffentlich mache ich nichts falsch, dann ist sie wieder böse.
Du guckst ja gerade so auf dein Griffbrett. Normalerweise ist halt, man macht etwas falsch und dann guckt halt die Person an, meistens Sänger oder Sängerin, und denkt so, hoffentlich habe die es nicht gemerkt.
Ja, nein, das soll auf gar keinen Fall passieren. Das finde ich auch total albern. Das ist, also ne, will ich jetzt auch gar nicht so, bin ich jetzt schon wieder so direkt, alles doof. Nee, aber es gibt bestimmt auch Bands, in denen das voll wichtig ist und voll gut, dass die das machen und dann werden die bestimmt auch herausragend. Aber mir ist das Gruppengefühl und die Einheit und das Gemeinsame und die Magic, die dadurch entstehen kann, viel wichtiger, als dass jetzt jeder Ton perfekt ist und jeder Einsatz also 100% richtig ist und so. Und genau, ich glaube, wir haben aber auch, also wir sind auch, glaube ich, ganz gut in dem, was wir machen.
Okay, alles klar.
Ist das, glaube ich, schon irgendwie, also vielleicht wäre das auch anders, wenn wir nicht so gut alle jetzt mal an unseren Instrumenten so einzeln wären.
Mm, auf welchen Song freust du dich heute am meisten aus dem Bauch heraus? Aus dem Bauch heraus, nicht den Kopf.
Ich kann nicht aus dem Bauch. Dann sage ich Orbit, ja.
Orbit? Ja. Warum?
Genau. Das ist der Song, den ich mit Matthias auch geschrieben habe, um den Dreher nochmal zu kriegen. Der ist einfach, keine Ahnung, ich liebe den einfach. Der macht mir Spaß zu spielen, der macht mir unglaublich viel Spaß zu singen. Der, ja, es reicht schon dafür.
Ist Orbit schon draußen?
Ja.
Seit wann ist er draußen?
Der ist seit zwei Wochen draußen.
Seit zwei Wochen draußen. Packen wir auf unsere Playlist mit drauf, auf jeden
Fall.
Cool,
ja. Ist die erste Album-Single gewesen.
Wann kommt das Album nochmal?
Im März, am 6. März, glaube ich.
Guckst du auf Zahlen?
Klar.
Machen dich Zahlen wahnsinnig?
Komplett.
Würdest du es am liebsten, würdest du es gut finden, wenn Spotify sagen würde, so, jetzt mal ganz ehrlich, wir verbergen jetzt mal die Zahlen. Würde ich das glücklicher machen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde es am glücklichsten machen, wenn ich eine Show spiele und ich weiß, da kommen heute 50 Leute.
Wegen dir?
Wegen der Musik und natürlich auch wegen mir, klar. Also, was heißt wegen mir? Weil ich das ja gemacht habe, sind ja meine Geschichten. Die kommen natürlich dann auch, weil sie ein Interesse daran haben, dass ich ihnen die nochmal erzähle in einem Live-Kontext. Aber ja, also echte Menschen sind mir, also sind mir natürlich lieber als 1 Million Streams oder so. Aber ja, hartes Game auf jeden Fall manchmal. Das macht ganz komische Sachen, auch mit dem Kopf.
Hättest du dir das einfacher vorgestellt?
Ja, richtig viel einfacher. Voll.
Was findest du, ist einer der höchsten Berge, die man erklimmen muss? Cringe Mountain.
Ich glaube, man muss, ich glaube, ein ganz großer Weg dahin, mit diesem Musikding gut umgehen zu können, ist, seinen Charme zu verlieren. So ein bisschen. Und dieses Gefühl, die ganze Zeit zu haben, man will aber irgendwie so wirken oder so wirken oder so wirken. Da wird man tendenziell wahrscheinlich sogar noch cringer, als wenn man einfach mal so macht. Also ja, das auf jeden Fall. Aber vor allem so eine Resilienz zu entwickeln und so ein, also so ein Vertrauen in den Prozess und so ein Vertrauen in sich selber und ein Vertrauen in sein Team. Und dass man eben das, also quasi nicht abhängig macht davon, ob man jetzt eine positive Rückmeldung bekommt, sondern so gefestigt in seiner Haltung zu sich selber zu sein, dass man sagt, ich finde aber das richtig geil, was wir hier machen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, dass da gerade nur 5 Leute bei diesem komischen Festival mitten im Nirgendwo auf der Wiese waren, weil das ist richtig geil, was wir machen. Das wird schon gut werden und das ist schon alles so, wie es sein soll. Und das wird alles kommen. Und nicht die ganze Zeit in der Panik zu sein darüber, dass einen diese Momente, die halt auf jeden Fall passieren in dem Prozess, Musik zu machen, nämlich mal richtig heftige Niederlagen auch zu haben, dass es halt einfach dazugehört. Und so, das glaube ich, das ist das Schwierigste, was man lernen muss, wenn man dieses Leben leben will.
Wie gehst du nur mit den Niederlagen um? Wo üben die, die immer siegen? Welche Band? Oh. Captain Planet.
Ja, ja.
Eine Songzeile, die du nicht geschrieben hast. Eine starke Songzeile, die du nicht geschrieben hast.
Die ich nennen soll? Oder was?
Oder für dich halt, wo du sagst, nee, warte mal, noch besser gefragt, eine starke Songzeile, die du gerne geschrieben hättest.
Boah, jetzt muss ich mal richtig tief graben. Muss ja keine Deutsche sein, gell?
Nee.
Okay, dann sage ich, Looks like a child, but talks like a soldier. Von Jacob Slater. Und Jacob Slater ist der Leadsänger von Wonderhorse. Und diese Textzeile kommt aber von seiner davorigen Band Dead Pretties aus dem Song Confidence.
Crazy, packen wir auch auf die Liste.
Ja.
Die stärkste Songzeile, die du geschrieben hast.
Mein Gott, das sind aber hier, da muss ich aber wirklich ganz tief im Gehirn graben.
Boah, tut mir leid, hier doch so. Mensch, wo kommt eigentlich euer Bandname her?
Ja,
wo ich weiß kommt ja schon. Ihr denn her?
Nein, ist doch alles gut. Sind gute
Was
Fragen.
Macht man so im Backstage?
Bier trinken.
Saufen.
Am Rande des Wahnsinns raubt die Aussicht den Atem. Das ist, glaube ich, gerade meine Lieblingstextzeile.
Wenn du dich inspirieren lässt, von wem und von was? Oder wo?
Auch eine gute Frage. Von anderer Musik auf jeden Fall ganz viel. Von dem, was wie sich andere Menschen ausdrücken, glaube ich. Das ist irgendwie, ja, und das kann ich jetzt aber gar nicht so genau definieren, was das ist. Und von, ich glaube, irgendwie auch einem Lebensgefühl immer. Also ich glaube, ganz viel Musik, die ich jetzt gerade auch so mache, rührt irgendwie daher, dass ich ein Lebensgefühl einfangen will, nachdem ich mich entweder sehne oder dass ich vielleicht auch selber spüre und dann die Situationen, in denen dieses Lebensgefühl eine Relevanz hat, irgendwie einzupacken und daraus vielleicht ein kleines Songpaket zu schnüren. Ja.
Deine Musik hat eine Farbe, welche wäre das?
Orange, glaube ich, gerade.
Du hättest eine Farbe, welche wäre das?
Blau. Ja.
Das ist eine gute Kombi.
Oder? Stimmt eigentlich, ja.
Das ist eine sehr, sehr gute Kombi. Aber fang bloß nicht. Was hältst du von Uniformierung auf der Bühne? Das klingt so hart, Uniformierung auf der Bühne. Habt ihr eine Uniformierung? Alles schwarz.
Ja, nur alles schwarz. Und
du könntest auch dieses Banjo-Team nicht tragen. Das geht gar nicht.
Nee, tatsächlich, am Anfang hatten wir das ein wenig, dass wir so, dass ich so versucht habe, das irgendwie so dem so einen Look zu geben. Und das aber dann ganz schnell, also das war halt, das hat sich immer kostümiert angefühlt. Und jetzt ist meine Haltung dazu eher, dass ich quasi, ich will mal meine besten Alltagsoutfits auf der Bühne tragen und ich will Kleidung auch zu meinem Ausdruck machen und zu meinem, also ich will mit meiner Kleidung auch irgendwas sagen und das versuche ich auch im Alltag und deswegen lässt sich das auch auf die Bühne übertragen und ich finde mittlerweile auch Bands viel cooler, die, wo ich, also das habe ich dann einfach herausgefunden, dass ich immer viel nicer finde, wenn jemand auf die Bühne geht und ich mir denke, krass, ja, die Person war auch heute Mittag so Eis essen irgendwie und die ist halt einfach, das ist halt einfach so der Ausdruck von diesem Menschen und da habe ich noch das große Glück, dass ich sehr stylische Bandkollegen habe. Nein, also sind das natürlich auch alles wunderschöne Menschen, die sich gut kleiden können, aber die da, glaube ich, einen sehr ähnlichen Blick drauf haben. Und wir wollen nicht so, wir sind nicht so eine breitbeinige Rockband, sondern es ist irgendwie so ein bisschen so in diesem...
eine breitbeinige Rockband.
Ja, du weißt, was ich meine, oder?
Ich weiß, die sterben aus.
Ach, weiß ich gar nicht, es gibt so viele davon, oder? Ist ja auch fein. Also mittlerweile finde ich das auch, ich bin ja auch viel im Hardcore unterwegs, hab da auch viele Gedanken zu gehabt, dass irgendwie auch gut ist, dass dieser Ausdruck auch irgendwo einen Platz hat, auch wenn ich mit dem mich jetzt nicht identifizieren kann. Mhm. Aber wenn das für andere Menschen irgendwie, also wenn die das können, ist es, glaube ich, voll wichtig, dass es da so einen Ort gibt. Aber anderes Thema vielleicht auch, genau, also wir sind alles auch richtige Softies, also wir sind so eine richtige Soft-Rock-Band oder wie auch immer man das nennen will. Ja, genau, voll, ja.
Okay, dann würde ich einfach mal sagen, ich entlasse dich jetzt in deinen Soundcheck.
Dankeschön.
Ich freue mich wahnsinnig, dass du kurz Zeit gefunden hast, neben dem Soundcheck hier kurz mal vorbeizukommen. Ich hoffe, dass du gute Energie getankt hast.
Ja.
Ich freue mich wahnsinnig auf deine Show. Ich freue mich noch wahnsinnig auf Heiß-Kalt.
Ja.
Ihr habt noch Tourdaten. Was habt ihr nach Donnerstag nächste Woche? Gibt es da noch was, wo man hindüsen kann?
Ich habe keine Ahnung, was für ein Wochentag das ist, aber der 12.9. ist der letzte in Erlangen.
Der 12.9. ist in Erlangen.
Ja, und bis dahin sind wir unterwegs, außer am Montag.
Einfach mal vorbeischauen.
Ja, und wir gehen auch auf Tour, also mit Nikra.
Ab wann geht's los?
19. März.
19. März. Wo spielt ihr? Ihr spielt bestimmt im Molotow, oder?
Nee, wir spielen im Headcrash.
Ihr spielt im Headcrash?
Ich glaube, das heißt dann nicht mehr Headcrash.
Das heißt dann Betty.
Ja, ich habe das schon gehört. Das ist ja natürlich total, ist das Marketing ja wirklich in die Hose gegangen. Nee,
Mann, Spaß. Mann.
Aber als wir das gebucht haben, hieß das noch Headcrash. Und genau, ich freue mich da drauf.
Ich freue mich auch darauf.
Wir sind irgendwie so viele in Hamburg dieses Jahr, es ist voll abgefahren. Ständig hängen wir hier oben irgendwie ab.
Ist auch die beste Stadt der Welt. Es tut mir leider leid, das zu sagen.
Vielleicht. Ich habe noch nie hier gelebt, aber sagen ja viele, es muss ja was dran sein.
Sag Bescheid. Ich besorge dir eine WG.
Okay, super, perfekt.